Liebe Gemeinde, der Predigttext steht im Johannesevangelium, Kapitel 3, Verse 1 bis 15. Johannesevangelium, Kapitel 3, Verse 1 bis 15. Einer der führenden Juden, ein Pharisäer namens Nikodemus, kam eines Nachts zu Jesus. Rabbi, sagte er, wir alle wissen, dass du ein Lehrer bist, den Gott uns geschickt hat. Denn deine Wunderzeichen beweisen, dass Gott mit dir ist. Ich versichere dir, erwiderte Jesus, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Wie kann ein Mensch denn geboren werden, wenn er schon alt ist, wandte Nikodemus ein. Er kann doch nicht in den Bauch seiner Mutter zurückkehren und ein zweites Mal geboren werden. Ja, ich versichere dir, erwiderte Jesus und bestätigte es noch einmal, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Menschliches Leben wird von Menschen geboren, doch geistliches Leben von Gottes Geist. Wundere dich also nicht, dass ich dir sagte, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will. Du hörst ihn zwar, aber du kannst nicht sagen, woher er kommt und wohin er geht. So ist es auch bei jedem, der aus dem Geist Gottes geboren ist. Wie ist so etwas möglich? Fragte Nikodemus. Jesus erwiderte, du als Lehrer Israels weißt das nicht. Ja, ich versichere dir, wir reden nur von dem, was wir kennen und was wir bezeugen, haben wir gesehen. Doch ihr nehmt unsere Worte nicht ernst. Ihr glaubt ja nicht einmal, wenn ich über Dinge rede, die hier auf der Erde geschehen. Wie wollt ihr mir dann glauben, wenn ich euch sage, was im Himmel geschieht? Es ist noch nie jemand in den Himmel hinaufgestiegen. Der Einzige, der dort war, ist der, der aus dem Himmel herabgekommen ist, der Menschensohn. Und wie Mose damals in der Wüste die Schlange für alle sichtbar aufgerichtet hat, so muss auch der Menschensohn sichtbar aufgerichtet werden, damit jeder, der ihm vertraut, ewiges Leben hat. Soweit der Predigttext, um den es heute in der Predigt geht. Ich habe das Thema so überschrieben, weißt du, ob du wiedergeboren bist? Die Antwort auf diese Frage wird dadurch erschwert, dass der Ausdruck Wiedergeburt im Deutschen manche unterschiedlichen Vorstellungen hervorruft, die falsch sind oder undeutlich. Manche stellen sich unter Wiedergeburt vor, dass die Seele nach und nach in verschiedenen Leibern wiedergeboren wird. Einer, der das glaubt, ist zum Beispiel Franz Beckenbauer. Der meint, er könnte sich daran erinnern, mal als Topfblume gelebt zu haben. Und der hat sich so nach und nach ganz schön emporentwickelt, ne? Bis zum Weltfußballer und Bundestrainer. Wiedergeburt, also durch unendliche Zyklen, immer weiter. In der katholischen Kirche wird gelehrt, dass Gott durch die Taufe in die Seele des Täuflings einen Kern oder Samen hineinlegt, der dann den neuen Menschen ausmacht. Die nennen das so ein Prägemal. Also so ein Säugling wird dahin gebracht, er wird getauft und dann denkt man, in dem Moment, wo er getauft wird, handelt Gott an seinem Inneren und prägt ihm ein göttliches Mal ein. Das begleitet ihn dann sein ganzes Leben. Manche Evangelischen oder manche Pietisten setzen dann an die Stelle der katholischen Taufe die Bekehrung. Ein Mensch, der zum Glauben kommt, so nimmt man an, empfängt in seiner Seele einen göttlichen Kern. bei der Wiedergeburt. Die richtige biblische Sichtweise besagt Folgendes. Die Wiedergeburt besteht darin, dass Gott einen Menschen rechtlich und wirksam mit der neuen Schöpfung in Verbindung bringt, die mit dem Tod und der Auferstehung von Jesus Christus begonnen hat. Also nochmal, die Wiedergeburt laut der Heiligen Schrift besteht darin, dass Gott einen Menschen rechtlich und wirksam mit der neuen Schöpfung in Verbindung bringt, ihn dort hineinversetzt und diese neue Schöpfung hat mit dem Tod und mit der Auferstehung von Jesus Christus begonnen. Ich halte es für sinnvoll, schon gleich am Anfang diese Klärung zu vollziehen, damit ihr wisst, was ich meine, was die Bibel meint, wenn von Wiedergeburt oder von der neuen Geburt oder von der Geburt von oben die Rede ist. Ja, der Ausdruck, den Jesus verwendet, der kann mit Wiedergeburt oder neuer Geburt oder Geburt von oben wiedergegeben werden. Wenn ihr zum Beispiel in Vers 5 nachlest, da spricht Jesus von derselben Sache, wenn er von der Geburt aus Wasser und Geist spricht. Damit macht Jesus klar, dass die Geburt, von der er spricht, von Gottes Geist bewirkt wird und als Folge die Reinigung von Sünden hat. Und dabei wird diese Reinigung von Sünden als so grundlegend angesehen, dass danach im Vergleich zum vorhergehenden Menschen ein neuer Mensch hervorkommt. Einer, dem Gott seine Sünden nicht mehr anrechnet. Das ist ein neuer Mensch. Aber was ist das für ein neuer Mensch? Also wie fühlt sich das für uns an? Wie verhält dieser neue Mensch sich zum alten Menschen? Was ist neu? Was ist zum Beispiel, wenn jemand kein Datum in seinem Leben nennen kann, von dem man dann sagen kann, hier hat Gott mich zu neuem Leben geboren. Hier habe ich meine Wiedergeburt empfangen. Muss er dann daran zweifeln, dass er wiedergeboren worden ist? Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Ich kenne manch erwachsenen Christen, der von klein auf im christlichen Glauben erzogen worden ist und der große Probleme damit hat, also genau den Zeitpunkt festzumachen, an dem Gott ihn zu neuem Leben geboren hat. Bei anderen wiederum ist es ziemlich deutlich. Bei mir zum Beispiel. Ich bin mit 18, 19 zum Glauben gekommen. Ich kann ungefähr noch genau den Tag, den Abend mich daran erinnern, an dem Gott mir die Augen geöffnet hat darüber, dass ich ein Sünder bin und dass Jesus der einzige Retter ist. Ich gestehe aber, das ist schon 35 Jahre her ungefähr, und ich vergesse auch schon manches, wie das damals genau gewesen ist. Von daher mache ich die Tatsache, dass ich wiedergeboren bin, nicht davon abhängig, ob das damals vor 35 Jahren nun echt war oder nicht. Also, wie fühlt sich das in der Gegenwart an, wenn man zu neuem Leben geboren worden ist? Darum geht es mir vor allen Dingen. Auf solche Fragen will ich auf der Grundlage des Predigttextes Antworten geben. Woher weißt du, dass du wiedergeboren bist? Im ersten Punkt will ich mich mit dir, mit euch, die Bedeutung dieser Frage vor Augen führen. Also warum überhaupt sich darüber Gedanken machen, ob man wiedergeboren ist, neugeboren ist oder nicht. Dazu der erste Punkt, die Wichtigkeit dieser Frage. Nur Wiedergeborene werden gerettet und haben Anteil am ewigen Leben. Guckt nochmal in den Predigttext rein. Kapitel 3, Vers 5. Wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Also es geht bei der Wiedergeburt um die Frage, kommt jemand ins Reich Gottes rein oder nicht? Nur wer wiedergeboren ist oder von Neuem geboren worden ist, der kommt hinein. Die anderen bleiben außen vor. Oder Vers 3, ähnlich. Nur wer von oben her geboren wird, kann Gottes Reich zu sehen bekommen. Also, willst du schon jetzt Gewissheit darüber haben, dass du am Ende in den Himmel kommst, dann musst du Gewissheit darüber erlangen, dass Gott dich zu neuem Leben geboren hat. Ich verfolge mit der Predigt vor allem 2 oder 3 Ziele, je nachdem, wen ich hier vor mir sitzen habe. Es kann sein, dass du wiedergeboren bist und darüber auch Gewissheit hast. Also dich möchte ich in der Gewissheit bestärken. Vielleicht, das wäre der nächste Fall, vielleicht bist du wiedergeboren und bist dir darüber aber nicht im Klaren. Also auch dich möchte ich ermutigen, Gewissheit darüber zu erlangen, was Gott an dir getan hat. Die dritte Gruppe. Vielleicht hältst du dich für wiedergeboren, bist es aber nicht. Dir will ich die falsche Gewissheit nach Möglichkeit austreiben, damit du nicht in deiner frommen Lüge am Ende verloren gehst. Vielleicht der vierte Teil, der vierte Fall. Vielleicht bist du nicht wiedergeboren und hältst dich auch nicht dafür. Ich hoffe, dir kann ich vor Augen führen, wie wunderbar das ist, dieses neue Leben von Gott zu empfangen. Ja, vielleicht ein Wort zum Reich Gottes. Die neue Geburt bringt einen Menschen unter Gottes gnädige Herrschaft. Das ist wahrscheinlich die wichtigste Erklärung für das, was die Bibel, insbesondere das Neue Testament, mit dem Reich Gottes meint. Und warum es so wichtig ist, in dieses Reich hineinzukommen. Dieses Reich, das ist ein Bereich, wo Gott mit seiner Gnade regiert. Hier sind Sünden vergeben. Hier werden Sünden nicht angerechnet. Hier darf sich jemand in Christus in der Gegenwart Gottes aufhalten, zu Gott als Vater beten und von ihm Tag für Tag ein neues Leben empfangen. Worin dieses Leben besteht, darauf kommen wir später noch zu sprechen. Vor allen Dingen im Glauben und in der Liebe äußert sich dieses Leben. Das Evangelium nach Johannes zieht es vor, dieses Leben, das ich eben beschrieben habe, als das ewige Leben zu bezeichnen. Und dieses ewige Leben, das liegt einerseits in der Zukunft, das hört nie auf, aber es beginnt ab dem Zeitpunkt, wo jemand zu diesem neuen Leben geboren worden ist. Also schon hier in diesem Leben wird es erfahren. Und es muss schon hier in diesem Leben erfahren werden, damit man am Ende das ewige Leben hat. Ob du an dem ewigen Leben nach dem Tod teilhast, hängt davon ab, ob du in diesem Leben die Wiedergeburt erfahren hast. Also, woran kannst du erkennen, dass du wiedergeboren bist? Kommen wir zum zweiten Punkt erst einmal. Wer wiedergeboren ist, weiß, dass er dies der Allmacht und Gnade Gottes verdankt. Wiedergeburt ist für uns Menschen nicht verfügbar. Sie ist eine freie, gnädige Gabe Gottes, bei der Gott nicht an irgendwelchen Vorzügen an uns oder in uns anknüpft, sondern Gott in seiner souveränen Gnade schafft sich einen Menschen neu. Da haben wir einige Hinweise im Predigttext. Vielleicht gehen wir erstmal auf diesen Nikodemus ein. Nikodemus ist das Beispiel für jemanden, der sich im Alten Testament gut auskennt. Nikodemus weiß über solche Stellen, wie wir sie gelesen haben, Hesekiel 36, Bescheid. Er weiß, dass Gott für die letzte Zeit sowas angekündigt hat, dass er Menschen auf eine Weise rettet, dass sie neues Leben empfangen, dass sie endgültige Vergebung ihrer Sünden bekommen und dadurch ins Reich Gottes eingehen. Ja, dieser Nikodemus, der ist ein frommer Pharisäer. Er befindet sich wie Jesus während des Passafestes in Jerusalem. Jesus ist durch ein paar Wunder und durch seine öffentliche Lehrtätigkeit bereits bekannt geworden. Und Nikodemus möchte wissen, ob er von Jesus etwas lernen kann und sucht ihn darum nachts auf. Und Vers 2 beginnt Nikodemus das Gespräch: Nur mit Gottes Hilfe kann jemand solche Wunder tun. Also Nikodemus erkennt an, Jesus, wir sind beides Rabbinen, wir kennen uns beide in der Heiligen Schrift aus und ich gestehe dir zu, im Unterschied, im Gegensatz zu mir, kannst du auch Wunder tun, was ich nicht kann. Aber grundsätzlich kann man sagen, begegnen die beiden sich so aus der Sicht von Nikodemus auf Augenhöhe, sind beide Schriftgelehrte. Möglicherweise möchte Nikodemus wissen, ob Jesus auch prophetische Qualität hat. Dass er möglicherweise Nikodemus über das Alte Testament hinaus in den Willen Gottes unterrichten kann. Und Jesus weiß, dass Nikodemus keine darüber hinausgehenden großen Erwartungen an ihn hat. Nikodemus will mit ihm diskutieren, vielleicht etwas lernen, aber Jesus führt von sich aus und ohne Umschweife ein viel wichtigeres Thema ein. Vers 3. Nur wer von oben her geboren wird, kann Gottes Reich, Gottes Königsherrschaft zu sehen bekommen. Wie gesagt, und Nikodemus wusste, was das bedeutet, diese Rede vom Reich Gottes. Die trifft man dutzendfach, vielleicht hundertfach im Alten Testament an, insbesondere bei den Propheten. Das ist ein Tag des Herrn, wo er ankündigt, sein Volk endgültig zu richten und seine Feinde, sein Volk endgültig zu retten und seine Feinde endgültig zu richten. Und dann beginnt Gottes ewiges Reich. Das könnt ihr, wenn ihr wollt, gerne nachlesen, beim Propheten Daniel oder beim Propheten Jesaja. Das taucht dort immer wieder auf. Der Tag des Herrn. Als Pharisäer glaubte Nikodemus daran, dass es in diesem Reich kein Leid mehr gibt. Er war sich auch darüber im Klaren, dass nicht jeder am Reich Gottes teilhaben konnte, sondern es war erst einmal vor allen Dingen für sein Volk der Juden gedacht, aber auch nicht für alle. Die Pharisäer zur Zeit Jesu, das waren, wir würden sagen, fromme Pietisten. Die waren sehr darum bemüht, ihren Landsleuten zu sagen, dass sie nicht einfach so reinkommen ins Reich Gottes, sondern nur durch aufrichtige Umkehr und Buße. Nikodemus war sich auch darüber im Klaren, dass an diesem Reich auch Nichtjuden teilhaben können, wenn sie auf Gottes Wort hören, ihre Sünden bekennen und Gott ihr Leben anvertrauen. Und man fragt sich, was bringt Jesus jetzt hier neu dazu? Was ist an dieser Grundhaltung von Nikodemus nicht geeignet, die neue Geburt zu empfangen? Und die Antwort liegt darin, dass Nikodemus nicht begriffen hat, wie sehr es auf Gottes Gnade ankommt, wenn man diese neue Geburt empfangen will. Für Nikodemus war es so, also wer kann diese neue Geburt empfangen? Jemand, der ja auf Gottes Gnade vertraut, aber der auch das Seine dazu beiträgt, gerettet zu werden. Der sich also darum bemüht, Gottes Gesetz einzuhalten. Und dann sieht Gott dieses aufrichtige Bemühen des frommen Menschen und belohnt ihn dann mit noch mehr Gnade, sodass er dann zum echten Glauben durchdringt. Das war so eine typische Vorstellung der frommen Pharisäer, die man auch heute in manchen christlichen Kreisen antrifft. So nach dem Motto, ich gehe in Vorleistung mit meiner Frömmigkeit. Gott sieht das und denkt, oh, da habe ich einen Frommen vor mir, den werde ich mit echtem Glauben belohnen. Jesus hebt hier sehr stark hervor, dass jemand nach Gott sucht und dass er Gott findet, ist allein der Gnade Gottes zuzuschreiben. Und Nikodemus hakt hier ein. Ne? Der ist nicht glücklich über das, was Jesus ihm da sagt. Ne, Vers 4, wie kann ein Mensch geboren werden, der schon ein Greis ist? Also Nikodemus, der weiß sich natürlich darüber im Klaren, dass Jesus hier nicht im grob wörtlichen Sinne von so einer zweiten irdischen Geburt spricht. Jesus wird dann auch deutlicher. Nur wer von Wasser und Geist geboren ist, kann in Gottes Reich hineinkommen. Mit anderen Worten, Nikodemus, wir wissen doch beide, worüber ich hier rede. Hesekiel 36, Nikodemus, kennst du doch bestimmt auswendig. Diesen Text wende ich auf dich gerade an. Ja, was steht denn da, Hesekiel 36, von Vers 24 an? Ich hole euch heraus aus den Völkern, ich sammle euch aus allen Ländern und bringe euch wieder in euer Land zurück. Dort bespringe ich euch mit reinem Wasser und wasche den ganzen Schmutz ab, der durch den Umgang mit euren Götzen an euch haftet. Ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und schenke euch ein Herz, das lebt. Ich erfülle euch mit meinem Geist und mache aus euch Menschen, die auf meine Gebote achten und sie befolgen. Gott spricht hier von der endgültigen Erlösung seines Volkes am Ende der Zeit. Die Erlösung, von der hier die Rede ist, bewirkt er durch Wasser und Geist. Das Wasser ist ein bildlicher Hinweis auf die Reinigung von Sünden. Ne? Also immer wenn im Alten Testament davon die Rede ist, dass jemand mit reinem Wasser gewaschen wird, ist das ein bildlicher Hinweis auf ein geistliches Geschehen, dass jemand Gott um Vergebung seiner Sünden bittet und Gott ihm alle seine Sünden vergibt. Und diese Form von Buße bewirkt Gott durch seinen Geist, mit dem er das Herz des Menschen verändert. Die Rede ist hier von einem steinernen Herzen bei Hesekiel. Das steinerne Herz steht für das Herz eines Menschen, der in natürlicher Auflehnung gegen Gott lebt, der sich sagt, ich bestimme selbst über mein Leben, ich lege für mich selber fest, was richtig und falsch ist. Und selber hat ein Mensch keine Chance, dieses Herz zu erneuern, zu verändern. Und wenn Gott in seiner Gnade nicht an ihm handelt, geht dieser Mensch am Ende unweigerlich verloren in seinen Sünden. Aber Gott ist gnädig. Er schenkt Menschen, wie er will, diese Erfahrung der neuen Geburt. Er pflanzt in den Menschen, wenn man so will, ein neues Herz. Er legt im Innern eines Menschen einen Schalter um, sodass dieser Mensch plötzlich nach Gott sucht. Dass er danach fragt, Gott, gibt es dich überhaupt? Kannst du mir in meinem Elend helfen? Ich habe Angst vor dem Tod. Ich erfahre an mir immer mehr, dass ich in Sünden verloren bin. Kann ich bei dir Rettung finden? Diese Bewegung in einem Menschen bewirkt Gott durch seinen Geist. und gibt ihm als Antwort das Evangelium. Im neuen Bund das Evangelium von Jesus Christus. Jesus Christus ist für Sünder gestorben. Vers 8. So ist es auch bei jedem, der vom Geist Gottes geboren worden ist. Im Griechischen, da gibt es ein schönes Wortspiel. Wind und Geist ist ein und dasselbe Wort. Pneuma. Ne? Der Wind weht, wo er will. Und Jesus will deutlich machen, Gott lässt seinen Geist wehen, das heißt wirken, wo er will. Hier eine Anwendung zum zweiten Punkt. Wenn du neu geboren worden bist, wirst du das, was Jesus hier sagt, nachvollziehen können. Du wirst die Vereinigung mit Gott in Christus Jesus allein auf seine Gnade zurückführen. Du wirst nicht denken, dass Gott dich deswegen gerettet hat, weil du so ein toller Kerl bist. Oder zumindest nicht so schlimm wie andere. Viele fromme Leute, so habe ich den Eindruck, reden über ihren Glauben, als wäre er ihre Tugend, mit der sie Gott beeindruckt haben. Die Lehre von der Allmacht und Gnade Gottes besagt, dass selbst der Glaube eine gnädige Gabe Gottes ist, für die wir uns nicht rühmen. Das ist Kennzeichen eines Menschen, der zu neuem Leben geboren worden ist. Er rühmt sich nicht seines Glaubens und guckt auf andere herab, die nicht glauben, sondern er bekennt frank und frei, dass ich glaube und Jesus begehre, ist Gottes Gabe. Der dritte und letzte Punkt. Es gibt klare Anzeichen einer Wiedergeburt, vor allem den Glauben an Jesus Christus und die Liebe zu Gott und den Geschwistern. Vielleicht zunächst ein Hinweis auf Vers 12. Ist so ein bisschen, Jesus redet da ein bisschen rätselhaft. Er spricht dort von irdischen Dingen und von himmlischen Dingen. Also wenn ihr mir nicht glaubt, wenn ich über die irdischen Dinge rede, wie werdet ihr mir dann glauben, wenn ich zu euch über die himmlischen Dinge rede? Gibt da verschiedene Auslegungen dazu. Ich gebe einfach die richtige wieder. Oder die ich für die plausibelste halte. Die irdischen Dinge, über die Jesus redet, das ist seine Rede von der Wiedergeburt. Ne, die neue Geburt hier auf der Erde vollzieht sich an irdischen Menschen. Sie wird hier in diesem Leben empfangen. Und mit den himmlischen Dingen bezieht sich Jesus wahrscheinlich auf die Vollendung der Herrschaft Gottes, die in der Zukunft liegt, die also dann eintritt, wenn Jesus Christus wiederkommt. Das heißt, an der Vollendung, sprich an den himmlischen Dingen, wird nur der teilhaben, wer die irdischen Dinge, das heißt, wer die Rede, die Predigt von der neuen Geburt verstanden hat. Will jemand die neue Geburt empfangen? Muss er dem, was Jesus darüber sagt, glauben. Er muss Jesus in seiner Botschaft für vertrauenswürdig erachten. Und das ist das, was Jesus dem Nikodemus vorhält. Nikodemus, du bist ein Schriftgelehrter. Möglicherweise war Nikodemus jemand, der das Alte Testament auswendig kannte. Aber Jesus hält ihm vor, Nikodemus, wie es aussieht, kommst du, so wie du jetzt bist, nicht ins Reich Gottes hinein. Und dass Jesus ihm das sagt, ist ein Akt der Liebe. Und so spricht Jesus auch zu uns, zu dir und mir. Er spricht klar und deutlich. Wenn hier jemand sein sollte, der nicht wiedergeboren ist, und ich gucke ja nicht in eure Herzen, ich gehe davon aus, die meisten sind's, wenn jemand von euch nicht wiedergeboren sein sollte, dann ist das hier die klare Anrede, die Christus an euch ergehen lässt. Es ist sein Wort, mit dem er dich zu neuem Leben gebiert Es ist sein Wort, mit dem er dich in diesem neuen Leben erhält. Deswegen gilt dieses Wort allen, die ihr heute Morgen hier sitzt, auch ihr, die ihr schon wiedergeboren seid, ihr braucht immer wieder diese Rede von der Wiedergeburt. Ja, was glaubt einer zentral, der wiedergeboren ist? Wenn man so von der Wiedergeburt spricht, besteht ja die Gefahr, dass man so eine Art fromme Nabelschau betreibt. Ne? Also, da wird das Herz erneuert und man könnte in die Versuchung geraten, sehr auf sich zu schauen. Welche Gefühlsregung hat Gott denn heute in mir bewirkt im Vergleich zu letzter Woche? Und hier ist es das Evangelium, das uns erstmal von uns wegzieht, auf eine klare Botschaft hin, die jemand, der wiedergeboren ist, glaubt. Und das ist die Botschaft von Jesus Christus, dem gekreuzigten und auferstandenen Retter. Ganz, ganz einfach. Jesus spricht in Vers 14 von sich als dem Menschensohn. Wie Mose damals in der Wüste die Schlange für alle sichtbar aufgerichtet hat, so muss auch der Menschensohn sichtbar aufgerichtet werden oder erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Also hier in den Versen 14 und 15 antwortet Jesus konkret auf die Frage, wie die Geburt von oben geschieht und worin sie besteht. Und für den einen oder anderen vielleicht etwas überraschend und unvermittelt redet Jesus plötzlich von Mose und von dieser bronzenen Schlange. Es gibt aber zwei Verbindungen zu dem, was Jesus vorher gesagt hat. Die erste, Gott gab durch die bronzene Schlange neues zeitliches Leben. Das ist dann eine Anfrage an Nikodemus. Warum wunderst du dich, dass Gott neues geistliches Leben von oben schenken kann? Schon während der Wüstenwanderung hat Gott Sünden vergeben und neues Leben geschenkt. Also als Vorschattung der Gabe im neuen Bund. Und die zweite Verbindung, und die ist wichtiger, die bronzene Schlange wurde am Pfahl erhöht, aufgerichtet und sie ist ein Hinweis auf Jesus und seine Erhöhung. Das ist hier das erste Mal im Johannesevangelium, dass von der Erhöhung des Menschensohnes die Rede ist. Und das ist, wenn man das Johannesevangelium zum ersten Mal liest, das ist erstmal ein Rätsel. Was meint Jesus damit? Und Johannes erklärt nicht, was Jesus damit meint. Er zwingt den Leser, das Evangelium weiterzulesen, wenn er verstehen will, was an dieser Stelle gemeint ist. Und die Rede von der Erhöhung des Menschensohnes ist im Johannesevangelium ein Leitmotiv. Johannes berichtet an verschiedenen Stellen seines Evangeliums, dass Jesus selbst davon gesprochen hat. Bleiben wir einmal bei dem hier aufgestellten Vergleich. Damals zur Zeit von Mose, während der Wüstenwanderung, da gab es wieder eine Gelegenheit, bei der das Volk anfing, gegen Gott und seine Führung in der Wüste zu murren und zu schimpfen. Als Strafe ließ Gott giftige Schlangen auf sein Volk los. Viele Israeliten wurden getötet und dann befestigte Mose im Auftrag Gottes diese bronzene Schlange an einem Pfahl und stellte diese Schlange hoch und weithin sichtbar auf. Und dann kam die Zusage, wer gebissen wurde und dann aber, bevor er starb, auf diese bronzene Schlange blickte. Dann sagte Gott ihm zu, du wirst nicht sterben. Der Schlangenbiss führte dann nicht zum Tod. Gott schenkte dem, der auf sein Wort hin auf diese Schlange blickte, er vergab ihm die Sünde und ließ ihn leben. Und so wie die bronzene Schlange, sagt Jesus, muss auch der Menschensohn, also er selbst, erhöht werden. Nur dadurch, dass das geschieht, kann ein Mensch die Geburt von oben zuteil werden. Ja, es stellt sich an dieser Stelle die Frage, was Jesus damit meinte, er müsse erhöht werden. Mit der Erhöhung geht es offensichtlich darum, dass Jesus als Menschensohn wieder in den Himmel zurück erhöht wird, von wo er gekommen ist. Er wird wieder zu Ehren gebracht. Dies geschieht aber über einen bestimmten Weg, den er zu gehen hat, nämlich über seine Hinrichtung am Kreuz. Jesus Christus hat nicht irgendeine Art der Hinrichtung erlebt. Er stürzte nicht von der Klippe, er wurde nicht gesteinigt, sondern er wurde erhöht am Kreuz. Diejenigen, die ihn ans Kreuz brachten, dachten, auf diese Weise bekommt er seine größtmögliche Schmähung. Menschen haben ihn verachtet, haben ihn angespuckt. Aber aus Gottes Sicht war dies der Weg, zu dem er gekommen war. Jesus musste am Kreuz erhöht werden, als Ausdruck dafür, dass am Kreuz die Sünden all derer bestraft wurden, die ihm jemals ihr Leben anvertrauen wollten. Ein Stück weit ist das die Predigt jedes Evangeliums. Oder wenn man auch, was ich auf der Straße, das Evangelium verkündet oder im Vier-Augen-Gespräch. Wir malen den Menschen Jesus als erhöhten Retter vor Augen. Jesus ist jetzt der auferstandene Herr, aber er ist am Kreuz erhöht worden. Damals vor 2000 Jahren am Kreuz hat Gott gehandelt. Er hat an seinem Sohn die Sünden all derer bestraft, die jemals durch den Glauben mit ihm vereint sein würden. Ein für alle Mal. Wenn jemand wiedergeboren ist, glaubt er das. Wenn jemand wiedergeboren worden ist, ist das für ihn der Schlüssel zum Verständnis von Jesus Christus. Jesus ist der Retter. Er ist der Sohn Gottes, den Gott für mich gegeben hat. Das ist die Frage an dich. Glaubst du das? Wenn du bekennst, dass du an Jesus glaubst, ist das dieser Jesus, der dir im Evangelium vor Augen gemalt wird? Oder ist das möglicherweise ein weichgespülter evangelikaler Jesus, der Lebensprobleme löst, der aber irgendwie nichts mit deiner Schuld und Verlorenheit zu tun hat? Die zweite wesentliche Frucht, an der du erkennen kannst, dass Gott dich zu neuem Leben wiedergeboren hat, von der ist hier an dieser Stelle nicht die Rede. Jesus hebt hier den Glauben hervor. Aber es gibt bei Johannes andere Stellen, wo er hervorhebt, dass die Liebe zu Gott und den Glaubensgeschwistern ein weiteres untrügliches Kennzeichen derer ist, die Gott zu neuem Leben geboren hat. Da könnt ihr mal aufschlagen aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 14. Ja, 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 14. Wir wissen, also wir Christen, wissen, dass wir vom Tod zum Leben hinübergewechselt sind, weil wir einander lieben. Also, woran kannst du neben dem Glauben an Jesus erkennen, dass du wiedergeboren bist? Daran, dass du mit Freude Gemeinschaft hast mit anderen Christen. Ja, und die Situation, in die hinein Johannes das schreibt, das ist die Gemeinde, an die er schreibt, die ist gerade in schwierigen Fahrwassern. Da sind Irrlehrer aufgetreten, die ein falsches Evangelium über Jesus predigen. die aber vorgeben, Christen zu sein. Und einige der wirklich Gläubigen müssen viel Verachtung erfahren von diesen sogenannten frommen Leuten. Und Johannes gibt das hier als sicheres Kennzeichen. Also, wenn du Freude daran hast, mit solchen Leuten vereint zu sein, die an den wahren Jesus glauben, den, der Mensch geworden ist und der am Kreuz für unsere Schuld gestorben ist, daran kannst du erkennen, dass Gott dich zu neuem Leben geboren hat. Das ist wie so ein, du handelst fast instinktiv. So als, du erkennst instinktiv, das sind Geschwister, das sind Brüder und Schwestern. Mit denen bin ich durch Christus vereint. Ja, derjenige, bei dem solcher Glaube und solche Liebe nicht vorhanden sind, überhaupt nicht vorhanden ist, der soll nicht meinen, dass er wiedergeboren sei. Und den lade ich ein, den rufe ich auf, sich ganz der Allmacht und Gnade Gottes anzuvertrauen. Höre auf das Evangelium und bitte Gott, dir Ohren und Herz für sein Wort zu öffnen. Und derjenige, der wiedergeboren ist, der wird bei sich wahrnehmen, dass Glaube und Liebe bei ihm nicht vollkommen ausgeprägt sind. Lass dich dadurch nicht beirren, sondern nimm weiterhin und mit noch mehr Fröhlichkeit die Mittel in Anspruch, die Gott eingesetzt hat, um dich im Glauben zu bewahren. Die Mittel kennst du. Durch sie hat Gott dich zum Glauben geführt, bis heute im Glauben erhalten. Sein Wort, das Evangelium, das Gebet und die Gemeinschaft der Heiligen. Das so als drei Hauptmittel, die Gott eingesetzt hat, die er an dich gewandt hat, durch die du aus Gottes Gnade im Glauben stehst. Gott sagt es dir im Evangelium immer wieder zu, dass er dir alle Sünden um Christi willen vergibt. Also hör nicht auf, mit deinen Sünden immer wieder zu Gott zu gehen, ihn um Vergebung zu bitten. Gott vergibt dir, wie er es zusagt und lässt dich das Leben unter seiner gnädigen Herrschaft neu und lebendig erfahren. Das wahre Leben hat für dich mit Jesus schon begonnen. Dieses wahre Leben wird vollendet, wenn Jesus wiederkommt und es hört dann in Ewigkeit nicht auf. Gott hat dich, der dich zu neuem Leben geboren hat, dazu berufen, für immer mit ihm vereint zu sein. Also, bist du wiedergeboren? Dann freu dich. Hast du die Geburt von oben noch nicht empfangen? Dann strecke dich danach aus, strecke dich aus nach Gott in Jesus Christus. Amen. Amen.